dass man authentisch bleibt, dass man seine eigene Stimme findet, dass das Ziel ist, anders zu klingen wie alle anderen und dass man immer die Philosophie vertritt, an sich zu arbeiten und es nie zu Ende geht mit dem Lernen und einfach ein guter Mensch zu sein, sich weiterzubilden, weil als Musiker bist du ja ein Botschafter. Du musst immer ein gutes Bild von dir geben. Du musst gucken, dass du halt einfach viel reist, viele Kulturen kennenlernst, viele Musiksorten, Musikarten, Musikrichtungen irgendwie machst, besuchst, spielst, ohne dass du dich da drin verlierst, sondern einfach, das ist wie auf einer Autobahn Raststätte besuchen. Einfach mal kurz mal tanken, Eis essen und weiter geht's.
Sehr schönes Bild. Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 34. Ich habe heute festgestellt, dass die Veröffentlichung der letzten Folge schon ganze 3 Jahre her ist. Manche von euch haben vielleicht mitbekommen, dass ich im April 2024 einen stressbedingten Zusammenbruch erlebt habe. Das hat natürlich erstmal dazu geführt, dass andere Dinge Priorität hatten und der Podcast für eine Weile in den Hintergrund geraten ist. Mittlerweile geht es mir aber wieder gut und ich freue mich sehr, dass ich jetzt endlich die Zeit und Energie habe, mit dem Podcast weiterzumachen. Kurz vor dem Zusammenbruch hatte ich 4 neue Folgen aufgenommen und die erste davon hört ihr heute. Es ist mir eine große Freude und Ehre, den Meisterperkussionisten Rani Krija begrüßen zu dürfen. Rani an dieser Stelle im Detail vorzustellen, hieße ungefähr so viel wie die berühmten Eulen nach Athen zu tragen. Wir sprechen über Ranis Kindheit in Essaouira, Marokko, seine Emigration nach Deutschland, seinen Weg zur und in der Musik, seine mittlerweile jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Sting und vieles mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören und wir hören uns am Ende der Sendung wieder. Hallo Rani.
Hallo Armin.
Yeah, vielen lieben Dank, dass du mein Gast bist heute und dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch.
Ja, für dich immer. Ich weiß, dass es immer für einen guten Zweck und Grund ist.
Das ist zumindest das Ansinnen. Du lebst ja seit vielen Jahren in Köln. Ich glaube, seit 1993, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ich muss selber gucken. Ich glaube sogar ein bisschen später. Ich kam immer wieder nach Köln, aber so richtig ansässig war ich erst 98, 99.
Ah, doch so spät.
Ja.
Geboren bist du aber in Essaouira, Marokko.
Ja, die schöne Stadt an der Atlantik.
Wenn du dich an deine Kindheit und Jugend in Essaouira erinnerst, was fällt dir als erstes ein?
Ja, erstmal das Licht, das Geräusch vom Meer, die Wellen, die Sonne, die Menschen, die Farben und die Stadtmauer. Und ja, meine Oma, den Kindern, mit denen ich gespielt habe, weil ich habe ja in Essaouira bin ich geboren und da groß geworden bis zum 6. oder 7. Jahr und danach sind wir nach Casablanca gegangen, wegen der Schulbildung.
Ach so, also war das so, dass in Casablanca die Möglichkeiten besser waren dann?
Ja, ja, für die Schulbildung schon, aber wir waren immer wieder kehrten zurück. In jede Ferien waren wir in Essaouira.
Eine Sache, die für Essaouira oder für die Gegend bezeichnend ist, ist ja die Gnawa-Musik. Und wenn du jetzt diese Musik jemandem vorstellen wolltest, der noch nie was davon gehört hat,
ja,
wie würdest du die Essenz beschreiben? Weil das ist ja eine sehr spezielle, eine sehr besondere Musikrichtung.
Ja, es ist natürlich das schwer in Worten zu fassen, aber erstmal, man sollte vielleicht mal erwähnen, das ist so eine Art Kultmusik. Das ist eine Musik, die begleitet eine Zeremonie. Das ist eine Musik, die basiert ist auf pentatonische Scale, also Tonleiter. Spricht natürlich, dass es urig ist, bluesig klingt. Die Hauptinstrumente sind halt einfach einen dreiseitigen Bass, der Gimbri heißt. Und dann gibt's die metallkastanierten Spieler und da gibt's Gesang. Gesang in Form von Call und Recall. Und es gibt einmal die Trommel zur Eröffnung der Zeremonie und dann nicht mehr wieder. Das sind die drei Instrumente und der Meister, der die Gimbri spielt, oder Gimbri, dieses Instrument, dieses dreiseitige Bass, hat mehrere Namen. Man findet das in der Literatur unter Gimbri oder Gumbri oder Hezhvuj oder Sintir. Und es geht um Heilen bei dieser Musik, was für mich ist eigentlich um jede Art Musik. Das ist das, was wir nicht begreifen. Wir denken immer, Musik ist zur Unterhaltung da. Das ist eigentlich ist nicht der wahre Grund. Ich glaube, der wahre Grund ist, man findet das immer noch in den Urvölkern, bei den Urvölkern, dass da Musik immer noch hauptsächlich da ist, einen großen Teil des Lebens spielt, weil es da ist, um zu heilen. Und so ist es durch den Tanz und durch die Trance, wird in dieser Zeremonie der Gnauer Musik, ganz speziell in dieser Trance-Nacht, das dauert halt quasi eine Nacht, da wird getanzt und werden natürlich ein Riesenrepertoire, der gewidmet ist zu bestimmten Spirits. Und jeder Spirit hat seine Farbe, hat sein Repertoire, hat seine Gerüche. Man kann sich das vorstellen, in einem Raum werden die Musiker, der Meister in der Mitte, rechts und links die Kastanienspieler, Metallkastanienspieler, die heißen Krappe. Und dann wird zu jedem Repertoire getanzt und viele Leute fallen in den Trance. Sie erwachen danach, man fühlt sich wie geheilt, wie neugeboren.
Sagen wir mal, meine Kenntnisse dieser Musik sind im Vergleich zu anderen Musikrichtungen relativ bescheiden, aber ich habe mir schon auch vieles angeguckt und ich finde das so beeindruckend. Also wenn man den Meister, Malem heißt das ja, glaube ich, ne?
Mhm. Ja, Malem, ja.
Malem. Wenn man den Malem irgendwie und seine Begleiter spielen sieht und hört, finde ich so beeindruckend daran, dass also viele Dinge, aber eine Sache, die so bezeichnend ist, ist, dass man immer das Gefühl hat, die spielen wie so zusammen, als ob es eine Person wäre, die spielt und nicht irgendwie zehn.
Ja.
Und das, da hat ja dieses Trance-Element eine große Rolle. Also man merkt auf jeden Fall, auch als jemand, der sich nicht tierisch gut auskennt, dass es eben mehr ist als Unterhaltung. Also was du ja eben gesagt hast. Und ich meine, das ist ja tatsächlich so eine, nicht die hauptsächliche Kraft der Musik, die sehr oft vergessen wird oder auch unterschätzt wird in der heutigen Zeit, ne? Wie bist du denn zur Musik gekommen oder wie ist die Musik in dein Leben gekommen?
Also da, ist natürlich ein interessanter Gedanke, weil letzten Ende, das war immer da, weißt du, weil ich komme ja aus Marokko, da hast du immer irgendwelche Musik laufen und Eltern, Großeltern, die sind alle so rhythmisch begabt, man trifft sich, man trommelt, man hört Musik gemeinsam, man tanzt, das gehört halt einfach zum Alltag. Und nur bei mir war es so, dass ich irgendwie, meine Mutter erzählte, dass ich, seitdem ich 5 bin, wenn ich irgendwie angefangen habe zu trommeln, und ich hatte nie in meiner Kindheit oder in Trommelbesitz, das ist nicht der Fall wie hier zum Beispiel in Deutschland, sobald ein Kind anfängt zu spielen, wird ein Instrument für Tausenden von Euros gekauft. Bei mir hieß es halt einfach auf irgendwelchen Kasten oder auf leere Ölkanister aus Kunststoff oder einfach Schallplatten anmachen und oder Radio und dazu, sobald die Musik kommt, habe ich dann begleitet. Ich wollte es einfach wissen. Ich wollte einfach, wie klingt das? Kann ich das? Ich möchte den Rhythmus spielen. Ich möchte den nachahmen. Und ich hatte ein Glück, dass ich in so einem Land geboren bin, weil das Element Rhythmus ist ja allgegenwärtig, ist überall. Es ist unfassbar, wie Marokko reich an Rhythmen. Das ist ja, ich garantiere dir, du fährst einfach 20 Kilometer und der Rhythmus ändert sich. Ist unfassbar, unglaublich, extrem reich. Und das beweist auch die Vielfältigkeit der Geschichte, diese unterschiedlichen Einflüsse, aber das Reichtum Afrikas sehr präsent. Nämlich diese rhythmische Sprache, die da vorhanden ist. Also es war als Kind halt einfach da. Hab angefangen und war total angezogen von dieses Miteinander kommen, Miteinander sein, Musik hören. Und das bei uns halt einfach, das nicht als Krach gesehen wird, sondern dass da guckt einer, wenn man trommelt, dann hört der andere zu. Ist egal, wie laut das ist. Und das ging bis zum, wenn ich dann irgendwann mal darum getrommelt habe oder dass wir mal einfach in einer Gelegenheit zu bestimmten Festen gab es halt einfach diese kleinen Trommeln, die günstig, da hat meine Mutter dann irgendwie sich erbarmt und dann hat sie auch mehrere für uns zu trommeln. Und dann haben die Kinder auch alle sich gesammelt und zusammen getrommelt und die Nachbarn, alle haben dann dazu geklatscht. Und wenn die Nachbarn das hören, dann kommen die ja sofort. Also die kommen nicht, um zu klopfen, das ist laut.
Das ist ein bisschen leiser.
Ja, genau. Die kommen, damit sie halt einfach in die Party kommen. Gerade die Hausfrauen, weißt du, das lieben die. Und weh, du hörst auf.
Ja, also das heißt, Musik ist, ja, also das verbindende Element der Musik, was ja auch so eine Sache ist, ne, genau wie Heilung, ist ja, kann ja Musik auch, ne, so sehr alle Grenzen überwinden, wie eigentlich kaum etwas anderes in der Welt. Ich meine, hattest du, also du hast ja gerade gesagt, du hattest einfach, dich hat das angezogen, du hattest einfach Lust zu spielen und Sachen zu erfahren, zu lernen. Aber hast du eigentlich vorgehabt, also war das für dich früh klar, dass du das auch beruflich machen willst? Oder wie hat sich das alles entwickelt?
Niemals.
Sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe auch ein bisschen. Ne?
Ja, richtig. Also ich habe bis zum Punkt, wo ich mit Bands angefangen habe und gespielt habe und Geld damit verdient habe, immer noch nicht, war es für mich klar, dass ich ein Musiker sein möchte. Also Musik hat mich immer, ich hatte das Gefühl, jetzt im Nachhinein, dass sie immer bei mir auf dem Rücken immer gedrückt hat. Komm, komm. Und ich habe dann immer gesagt, nein, ich habe keinen Bock. Ja, später kam das erst. Ich meine, ich kam ja nach Deutschland, weil ich halt einfach ein Fachabitur hatte in Casablanca, in Elektrotechnik gemacht habe und kam nach Deutschland, um weiter zu studieren. Fachabitur in Marokko im alten französischen System heißt nicht Fachabitur hier. Das ist die Hölle dort. Da ist echt so ein ganz anspruchsvoller Art, Abitur zu machen. Viel Arbeit, Samstag, Schule. Bis Nachmittag. Also es war echt so nicht einfach. Ja, und dann, hatte Spaß gehabt und immer gespielt. Und man hat irgendwann mal in der Grundschule gab es einen Lehrer, der mich und einem anderen Jungen entdeckt hat, dass wir gut zusammen spielen. Ein Oud-Spieler und ich mit der Trommel. Und der hat uns die Instrumente besorgt. Und dann durften wir in den Schulaktivitäten, wir hatten ja keinen Musikunterricht. Bis heute gibt es keinen Musikunterricht in den Schulen in Marokko.
Warum?
Ganz einfach, das ist eine politische Sache, weil die wahrscheinlich nicht die Wichtigkeit da rein sehen. Und dabei wäre es ja vielleicht in den Privatschulen eher, aber nicht in den öffentlichen. Also ja, dann fing das mit diesen Musikaktivitäten, musikalischen Aktivitäten und dann, damit wir irgendwie am Ende jedem Semester oder jedes Jahr irgendwie dieses Fest, da gab es Leitmusik dazu und dieser Lehrer war toll, hat das super gemacht, hat immer das organisiert, die talentierten Menschen rausgepickt und daraus eine Show gemacht und dazu gespielt auch noch.
Also er hat selber mitgespielt.
Ja, ja. Also er hat auf eigene Initiative das Ganze gestartet. Großartig. Würde ich nie vergessen. Bin immer noch in Kontakt mit ihm.
Das ist schön. Also ich habe ja, fällt mir gerade ein, ich habe ja mit Bassspielen angefangen, als ich hier nach Wuppertal kam. Also ich habe ja in Jugoslawien, Bosnien auch schon Gitarre und Klavier gespielt, wollte aber Bass spielen. Und bei mir war es auch ein Lehrer von der Schule, an der ich eingeschult wurde, der mir das möglich gemacht hat. Und auch ich habe mit dem immer noch Kontakt.
Ja.
Also irgendwie 30 Jahre später, das ist echt der
Krass.
Wahnsinn.
Ja. Es ist fantastisch. Ja, und dann habe ich dann mein Abitur gemacht, dann kam ich hierhin nach Deutschland und sofort habe ich natürlich, klar, während des Studiums einfach andere Musiker. Die einen machen das als Hobby und die anderen gehen damit Geld verdienen und haben Band und spielen in Hochzeiten. Und dann habe ich dann mitgemacht und dann wollten die auch nicht, dass ich da aufhöre. Und ich wurde immer angerufen und dann ging das weiter. Weißt du, und dann hatte ich dann mein Studium auch gleichzeitig und ich konnte mich halt nicht entscheiden, Musik oder dann doch Ingenieur werden, weil ich habe Elektrotechnik studiert an der RWTH Aachen. Ja, und dann irgendwann mal fast am Ende des Studiums, wo ich da meine Gedanken gemacht habe über die Diplomarbeit und angefangen habe zu schreiben. Auf dem Weg zur Uni habe ich einen Unfall gehabt und dann war ich im Krankenhaus. Und erst in diesem Aufenthalt im Krankenhaus war es mir klar, dass ich nur eine Chance habe, das zu machen, was ich mag, was ich liebe, was mein Herz will. Und musste ich mich halt einfach kurz überlegen in diesen Umständen und es hat nicht lange gedauert und eines Morgens war es für mich wie die Erleuchtung. Da gab es diese innere Stimme, die einfach gesagt hat, du bist geboren, um Musik zu machen. Geh und mach Musik. Und ich habe es nicht echt, ich habe mir noch nicht mal im geringsten das widerzusprechen. Es fühlte sich so richtig an. Und dann irgendwie bin ich eingeschlafen wieder. Das war im Krankenhauszimmer. Und dann bin ich eingeschlafen und danach war es für mich klar. Ich gehe aus diesem Krankenhaus, bin ich reingekommen als werdender Ingenieur und Hobbymusiker und ich bin rausgegangen als werdender professioneller Musiker. Daran arbeite ich immer noch bis heute. Es hört nie auf.
Ja, das ist ja auch das Schöne daran, ne, dass wir ja, sagen wir mal, anders als zum Beispiel Sportler, also so Hochleistungssportler, da ist ja irgendwann einfach Feierabend, ne? Ab
Ja.
einem gewissen Alter. Aber bei uns, sofern wir das Glück haben, gesund zu bleiben, können wir das ja machen bis ans Lebensende und immer was lernen und
Ja.
was Neues erfahren. Ich meine, es ist ja auch so abgefahren, ne? Also, du hast ja gerade erzählt, dass die Entscheidung dir klar wurde oder diese Bestimmung dir klar wurde, als du einen Unfall hattest, im Krankenhaus warst. Und manchmal braucht es vielleicht solche Ereignisse, um einen irgendwie auf den richtigen Weg zu bringen. Bei mir war es zum Beispiel die Situation, dass ich halt mit 11 aus dem Krieg geflohen bin, ne? Und da, als wir dann hier waren, ne, da war irgendwie war mir schon damals irgendwie klar, alles, was ich jetzt hier erleben darf, ist einfach ein Riesengeschenk. Und dass ich überhaupt noch lebe, ist ein Geschenk. Und meine Familie auch. Und dann war das halt so, okay, genau wie du gesagt hast, man hat genau eine Chance, das zu machen, was man wirklich fühlt. Und so war es dann eben bei mir dadurch eben klar, ne, dass ich dieses traumatische Erlebnis so früh schon hatte vom Krieg. Weltbekannt geworden bist du ja, als Sting dich eingeladen hat, 2002, glaube ich, auf seinem Album Sacred Love zu spielen. Wie kam es denn dazu? Weil das ist ja auch total, ne, ist ja auch, also es liegt ja nicht so viel Zeit dazwischen, zwischen dem Punkt, den du gerade erzählt hast, und dann auf einmal einen Anruf von so jemandem wie Sting zu bekommen.
Genau, das ist echt wie auch wieder im Nachhinein. Das ist Dinge, die man anzieht, wenn man diesen Mut hat und das Risiko geht, dass man diese Entscheidung trifft. Ich habe ja immer gespielt, auch in der Zeit, wo ich nicht einsehen wollte, dass ich eigentlich Musiker bin. Weil ich bin dahin gegangen, habe einen guten Job gemacht und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, ja, jetzt muss ich mich um mein Studium kümmern. Aber irgendwann mal, als ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mich quasi mehr oder weniger abgeschlossen im Proberaum und habe mir einen Plan gemacht. Jetzt von 8 Uhr bis ich hungrig bin und übe. Ich hatte das Gefühl, ich muss sehr viel nachholen. Und ich übe oder so, das habe ich alles selber im Kopf. Ich wollte einfach nur zu Musik und spielen. Und wenn ich gespielt habe und ein Problem gemerkt habe, habe ich da angehalten und habe gesagt, warum habe ich da ein Problem? Wie kann ich passende Übungen machen, dass ich das kann? So einfach instinktiv. Und dann ging das weiter, dann habe ich angefangen zu unterrichten, was auch eine ganz neue Erfahrung für mich war, weil ich wusste nicht, wie ich unterrichte. Und das hat mich natürlich auch geholfen, viel extremer mit dem auseinanderzusetzen, was ich mache und was ich spiele und was ich beibringen soll. Ja, und dann habe ich mit mehreren Bands gespielt. Im Bereich der Weltmusik waren wir echt viel unterwegs. Und dann eines Tages in meinem Geburtstag, war das 2002, habe ich den Call bekommen von dem Co-Produzenten von Sting, der Kipper hieß der. Genau, der hätte meine Nummer von Manu Katché gekriegt. Manu Katché kannte ich überhaupt nicht zu der Zeit. Und hat sich festgestellt, dass er wurde bei den Aufnahmen beauftragt, jemanden in Paris zu finden, der Percussion spielen kann und unterschiedliche Sachen zu spielen kann. Ja, und er hatte einen Freund in einer Radiostation, war der mit ihm eng befreundet, der hieß Bela Boe. Also dieser Bela Boe hat Manu Katché einen Song vorgespielt, hat ihm gesagt, guck mal, das läuft die ganze Zeit im Radio, das ist cool. Und ja, und hat er mich da gehört, sagt, wer ist der Percussionist? Der und der, müssen wir gucken, wer ist das? Da haben sie den Sänger angerufen, meine Nummer klar gemacht und ja. Und dann auf einmal hat er die Nummer Manu Katché, dem Co-Produzenten Kipper. Ich krieg den Anruf in meinem Geburtstag 2002, damit ich 2003 im Februar dann komme. Gut, dann war ich da, habe irgendwie alles geschleppt, was zu schleppen ist, kann mich daran erinnern, eine A-Klasse, und bin nach Paris gefahren und war im Studio und habe alles aufgebaut. Und dann auf einmal gucke ich da kommt der Sting auf mich zu. Das Erste, was er sagt, Salam. Da habe ich gedacht, hey, Salam. Was hast du mitgebracht? Dies und dies und dies. Gut, nimm mal alles. Und eigentlich war es geplant, ich wusste überhaupt nicht, welche Musik das sein wird. Und ich sollte eigentlich nur die Single spielen und nach Hause fahren. Aber als ich dann angefangen habe aufzunehmen und die Spuren aufzubauen, da war er total begeistert, hat angefangen zu tanzen im Regieraum. Das war in den Mega-Studios in Paris. Ich weiß gar nicht mehr, ob die existieren. Ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich länger bleibe im Hotel, dass ich länger im Studio bleibe, 3, 4 Tage. Ich sag, okay, mache ich ausnahmsweise. Ja, ich hab dann einfach irgendwie die ganzen, trotz viel Samples, habe ich viel live dazu gespielt. Unter anderem mein Song, was ein Grammy ausgerechnet gewinnen wird, das Duo mit ihm und Mary J. Blige. Und so ging das. Dann hat er mich nach den Aufnahmen gefragt, ob ich zu DVD-Aufnahmen kommen möchte. Und danach hat mich gefragt, wie die Tour. Und dann ging das von einer Tour zu den anderen. Und das hat mein Leben komplett geändert. Ich habe das, als ich im Studio war, habe ich das überhaupt nicht kapiert. Ich war beschäftigt mit der Musik. Und Gott sei Dank war ich nicht belastet, weil das war mein erster Pop-Gig. Ich war nicht belastet, ich habe seine Musik nicht gekannt, ich habe seine Musik nie gespielt
Ah,
vorher.
das wollte ich fragen.
Ja. Seine
Okay.
Musik überhaupt nicht gehört. Und er sagte ja auch sehr oft, zu bestimmten Gelegenheiten brauchst du nicht. Spiel, was du denkst, spiel, was du magst. Und ich hatte die Freiheit. Und da wurde alles genommen und Ich hatte Gott sei Dank echt, es ging alles relativ gut. Ich habe auch eine Menge First Take gemacht. Und es war echt eine gute Atmosphäre. Es floss alles so richtig, so wie der Schicksal. Ich glaube nicht an Schicksal, aber so wie die Energiefluss da an dem Tag war. Oder an den Tagen, die ganze Zeit da. Und dann erst auf dem Rückweg, da hatte ich irgendwie so eine Blase im Magen. Und ich gesagt, ist das Sinn? Was war das jetzt gerade? So, und das wurde mir immer mehr klar, weißt du? Und ich musste halt einfach alles ändern, weil der Manager hat mir gesagt, hast du eine E-Mail? Du musst dir eine E-Mail einrichten. Das ist für heute so Science Fiction. Damals hatte ich keine E-Mail, ich hatte keinen Computer, ich musste alles besorgen, damit ich kommunizieren kann. Ja, und von dem Punkt aus hat sich mein Leben komplett geändert.
Das ist ja jetzt über 20 Jahre her und du hast ja, also du spielst ja bis heute mit ihm immer wieder. Warst ja auch dann in den ersten, also viele Jahre lang auch sehr viel mit ihm unterwegs. Ich meine, es ist natürlich krass, wenn man jetzt über jemanden spricht wie ihn, der ja, ne, also der ja alleine schon, wenn man die ganzen Songs nimmt, ne, der so viele Hits einfach geschrieben hat. Ja, die sich über viele Jahrzehnte einfach ins Bewusstsein der Menschheit festgebrannt haben, sozusagen. Und dann ist er ja, es gibt ja so viele Sachen, das ist ja ein tierischer Sänger, spielt unheimlich gut Bass, wie ich finde. Und ne, es gibt so viele Aspekte, die ihn auszeichnen oder die ihn besonders machen. Aber aus der Perspektive von, also aus deiner Perspektive, wenn du mit ihm dann arbeitest oder Musik machst, was würdest du denn sagen? Also, was zeichnet ihn am meisten aus?
Ein guter Mensch. Als erster ein guter Mensch. Ein ganz gebildeter Mensch, der viel gelesen, der viel gesehen, der viel über Menschen weiß, sehr spirituell. Ein Mensch, der sich nicht mit dem Äußeren beschäftigt. Ein Gentleman. Ein Mensch mit sehr viel Mitgefühl für Mensch, Tier und Erde. Und ja, ein Mensch, der authentisch ist. Das, was er schreibt, das, was er komponiert, ist das, was da ist.
Ja, und das, was er wirklich meint.
Ja.
Ja, das ist auch immer wieder so abgefahren, finde ich, ne? Also, weil ich habe immer das Empfinden, irgendwie, dass das so, diese beiden Aspekte so unweigerlich zusammengehören. Ich finde immer, man kann das gar nicht trennen. Ja, jemand kann eigentlich nur so Musik machen, wie er auch als Mensch ist. Irgendwie. Und es geht gar nicht anders. Also, wenn man ehrlich ist.
Ja, wenn man ehrlich ist, ja, es gibt halt einfach in diesem großen, wahnsinnigen Wildnis der Musikbusiness, da gibt's alles Mögliche. Aber eine Sache kann ich dir sagen, mit meinen 53, bescheidenen 53 Jahren, es bleibt einfach und am Leben nur das Authentische oder das Authentischste. Das ist das, bleibt für ewig. Alles andere, sagt man auf Englisch, wie ein revolving door, kommt rein und raus. Aber für die authentischen Sachen haben halt einfach eine lange Lebzeit für die Ewigkeit.
Würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber dann ist es auch wieder so, ne, authentisch zu sein, ja, erfordert ja auch viel Mut oder Kraft hier und da, gerade im Musikbusiness, aber auch im Leben insgesamt vielleicht, ne? Aber na klar, ich meine, eigentlich auch das wieder, ne, ist, also wenn man, ich rede jetzt nur von mir, ne, wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, am Ende des Lebens zu sagen, ich bereue nichts oder ich bin irgendwie cool damit, wie es gelaufen ist, dann ist die Authentizität die einzige Chance oder der einzige Weg, den man gehen kann, ne? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und euch diese Folge des Talking Spirits Podcasts anhört. Wenn euch der Podcast gefällt, gibt es ein paar Dinge, die ihr tun könnt, um mir dabei zu helfen, ihn noch lange weiter produzieren zu können. Bitte teilt den Podcast mit euren Freunden und leitet die Folgen, die euch gefallen, an Menschen weiter, denen sie auch gefallen könnten.
Ihr könnt den Podcast dort, wo ihr ihn hört, auch abonnieren und auch Bewertungen und Kommentare hinterlassen. Das hilft der Weiterverbreitung auch unheimlich und ich freue mich natürlich sehr, eure Eindrücke zu hören zu bekommen. Wenn ihr mich in diesem Ansinnen wirklich unterstützen wollt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Geld zu spenden. Ich produziere diesen Podcast ganz alleine und habe da echt sehr viel Freude dran. Es ist aber auch wirklich sehr zeit- und arbeitsintensiv. Deswegen freue ich mich über Spenden ganz besonders, weil sie mir sehr helfen, die Produktionskosten zu decken und auch in Zukunft so großartige Gäste in diesem Rahmen begrüßen zu können. Den Spendenlink findet ihr in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir gehen zurück zum Gespräch. Wir haben ja jetzt ein bisschen über Sting gesprochen und du hast ja natürlich dadurch, dass du dann da am Start warst, bist du ja irgendwie mit sehr vielen anderen unglaublich großartigen Musikern in Kontakt gekommen und hast halt seit der Zeit, also die letzten 20 Jahre, unglaublich viel gemacht. Also ganz viele unterschiedliche Sachen auch, unterschiedliche Musikrichtungen und unterschiedliche Arten und Weisen, Musik zu spielen. Wohlgemerkt alles auf dem höchsten Niveau. Und ja, also gibt es, ich meine, ne, ich würde dich jetzt gerne fragen, weil du hast mit so vielen Musikern gespielt, die ich total verehre oder liebe, wie zum Beispiel Keziah Jones oder Richard Bona. Aber man kann ja jetzt, es gibt ja so viele, also ich könnte dich zu jedem jetzt einzeln irgendwas fragen, aber vielleicht stelle ich die Frage eher so, also gibt es für dich in diesen ganzen vielen verschiedenen Situationen, die du erlebt hast, gibt es welche, die dir besonders am Herzen liegen, zusätzlich zu Sting, oder an die du dich besonders gerne erinnerst?
Ja, es gibt, weißt du, letzten Endes, wenn du von Musik lernen wirst oder willst, dann weißt du ja, dass Musik entsteht nur im Hier und Jetzt. Deswegen ist es schwer. In dem Moment für mich ist halt einfach, wenn ich auf der Bühne komme mit jemandem und spiele, dann hat sich mein Leben bis dahin nur darauf eingespielt, da zu sein. Und es ist halt schwer zu sagen, das ist, da spiele ich gerne und da spiele ich. Ich spiele mit jedem unheimlich gerne und jeder Musiker, mit dem ich spiele, berührt mich auf einer besonderen Art, oder jeder Artist, mit dem ich der Bühne begleite, berührt mich auch auf einer bestimmten Art. Und Gott sei Dank habe ich den Luxus, dass ich viele Dinge mache, die mir gefallen, die mir Bock haben, wo ich halt einfach auf der Bühne auch das genieße auch. Weißt du, ich genieße eine schöne Stimme. Deswegen mag ich gerne sehr oft mit Sänger, Sängerinnen spielen, weil ich genieße das einfach, einen Song zu begleiten, die Stimme zu hören, das berührt mich. Aber im Nachhinein finde ich halt, macht da gar keinen Unterschied. Das alles hat wie ein Puzzle, was dazu gebracht hat, mir das Reichtum zu bringen, die Farbfältigkeit zu bringen, die ich nutze für mich als Percussionist, wiederum zu kanalisieren und für mich in mich hineinfließen zu lassen und das zu spielen, wie ich jetzt spiele. Sprich, mit jedem, den ich gespielt habe, gibt mir das immer ein gewisses Etwas, was mich bereichert, was mich lässt oder dazu bringt, besser zu spielen. Und wenn ich mir einfach so jetzt aus dem Nichts, wenn ich mir gewünscht habe, den meisten Menschen habe ich ja nie geplant, dass ich mit denen spiele, das kam alles auf mich zu, aber wenn ich mir einen Wunsch hätte, mit jemandem zu spielen, dann wäre das für mich Paco de Lucía. Das habe ich mir immer gewünscht. Kam nicht zu erfüllen, ja, aber ich ist halt einfach, ich genieße halt einfach, da seine Musik zu hören und live zu sehen im YouTube und das so einfach so als Information. Aber ansonsten, weißt du, letzten Ende, jeder Musiker, jeder Konzert, jede Gelegenheit, jede Probe gibt dir das gewisse Etwas, um weiter nach vorne zu kommen.
Und du hast ja eben gesprochen oder erzählt von der reichhaltigen Kultur, wie von Rhythmen in Afrika oder in Marokko im Speziellen. So, und jetzt bist du ja auch jemand, also du spielst ja nicht nur die afrikanischen Rhythmen, sondern du bist ja, sagen wir mal, sehr vertraut auch mit Rhythmen vom Balkan oder mit lateinamerikanischen. Also du bist ja jemand, der sich für die
für das Gesamtbild irgendwie interessiert und sich damit beschäftigt. Fällt dir das irgendwie schwer? Also wie empfindest du das? Ordnest du die irgendwie ein in Kategorien oder ist es für dich, ist es eine Sache, die dann einfach unterschiedliche Ausprägungen hat?
Das ist wie wenn du irgendwo in einer Party bist oder ein Abendessen und da sitzen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Je mehr Sprachen du sprichst, desto besser wirst du kommunizieren können, du wirst so Freundschaften schließen und du wirst Vertrauen gewinnen. Es ist einfach genauso in der rhythmischen Sprache. Wenn du eine Spur folgst, dann bleibst du halt einfach auf diese Spur. Ist auch fein, ist okay. Aber also für mich war es immer spannend. Ich habe immer, ich habe es geliebt bis heute, authentische Musik, traditionelle Musik aus jedem Kulturkreis. Ich wollte immer wissen, wie klingt traditionelle Musik aus dem, keine Ahnung, aus dem Afghanistan. Wie klingt traditionelle Musik in Indonesien? Wie klingt traditionelle Musik in Bosnien? Wie klingt die traditionelle Musik in Albanien, in Westafrika, was weiß ich, Senegal, Benin, Burkina Faso, Mali? Wie klingt sie dann in Lateinamerika? Das hat mich immer interessiert. Und dieses Interesse war so groß, dass ich auch neugierig war. Und ich wollte es lernen und habe die ersten Jahre natürlich viel mit den marokkanischen Sachen beschäftigt, dann die Einflüsse aus dem sogenannten Orient, sprich Ägypten, Libanon, Syrien, Irak, dieser traditionellen Musik, weil die uns nahe lag. Und von da aus natürlich, weil Afrika ist in Marokko sehr präsent, gerade in den Rhythmen. Da, als ich in Deutschland war, hatte ich auch viel mit westafrikanischen Musikern gespielt, was mir natürlich unheimlich viel gebracht hat. Und diese Komplexität der Stimmen in der Rhythmik, Basslinie, die erste Stimme, zweite Stimme, dritte Stimme, gerade in der westafrikanischen Brust. Das ist so reich, es ist unfassbar, was das alles drin. Da ist der Funk, da ist Jazz, da ist Swing drin, da ist R&B, da ist Feuer, da ist alles drin. Und das habe ich gesaugt und dann irgendwann habe ich mich für lateinamerikanische Sachen auch interessiert. Und das ist wie bei den Sprachen. Wenn du eine Sprache kennst, dann hilft dir das bei der zweiten Sprache. Und wenn du zwei Sprachen kennst, hilft dir das viel schneller bei der dritten Sprache. Und die Neugier ist immer noch da. Natürlich kann ich nicht alles perfekt, aber ich mag gerne lieber von jedem etwas als gar nichts.
Das ist, finde ich, sehr schön gesagt. Ich meine, weil, ne, das ist ja wirklich die Frage, so wie man, also man kann jetzt natürlich sagen, es gibt ja Leute, die entscheiden sich für eine Richtung und machen nur das und werden dann darin irgendwie besonders gut und könnten machen, aber dann halt nur, sprechen nur eine Sprache, wenn du so willst. Für mich wäre das auch eher unnatürlich, weil ich bin auch irgendwie so, mich interessiert einfach Musik insgesamt und ich finde das unglaublich spannend. Also eigentlich freut man sich immer noch wie ein Kind, ne, wenn man so neue Sachen entdeckt und was hört, was einen irgendwie anspricht, was man noch nicht kennt und so. Und das ist ja auch wieder, ne, hat man ja eben schon, das ist ja das Schöne, dass ja dieser Prozess eigentlich auch nie aufhört, so richtig, ja, ne?
Gott sei Dank.
Ja. Du bist ja, also wenn es jetzt darum geht, dein Instrumentarium zu beherrschen, bist du ja ein unglaublich virtuoser Perkussionist. Aber wenn ich dir zuhöre oder wenn ich so dich sehe in diesen verschiedenen Kontexten oder wir haben ja auch zusammengespielt schon, spielst du immer für die Musik und für den Song. Das heißt, also die Virtuosität steht nie im Vordergrund, es sei denn, es gibt einen Grund dafür. Wie ist deine Perspektive auf diese ganze Fragestellung so? Also es gibt ja, was ich meine, es gibt ja viele, die halt tierisch gut irgendwas können und man guckt sie erst an und hat das Gefühl, denen geht's halt auch sehr darum, das zu zeigen, dass sie irgendwie tierisch krass sind und so. Was mich bei dir so berührt und beeindruckt ist, dass du halt trotz aller Fähigkeiten, die du hast, immer, dass der Song immer im Vordergrund steht und die Musik im Vordergrund steht und nicht, ich zeige jetzt mal, was ich kann.
Mhm. Ja, also Das hat zum einen mit meinem Werdegang als ganz kleiner Junge. Ich habe immer begleitet. Ich bin ein sehr überzeugter Begleitmusiker. Manchmal auch ein Luxusbegleitmusiker. Aber ich kann das. Ich kann mich widmen der Sache. Und ich möchte es auch. Und ich finde es halt super wichtig. Und das, um ganz von hinten anzufangen, die Frage immer, warum kriegst du die Jobs? Ja, genau aus dem Grund. Ja, genau aus dem Grund. Weil wenn du auf der Bühne kommst und dann gibt's diese Konstellation, da gibt's jemand, der singt, hat ein Message rüberzubringen, will den Leuten was erzählen und der holt dich als Musiker, um ihm zu helfen und das zu verpacken. Jeder in seiner Abteilung. Nur, du hast nicht nur die Verantwortung diesem Sänger gegenüber oder Sängerin, sondern auch noch dieser Band. Und ich habe durch die Schule von Sting gelernt, das stehen auch, wie du weißt, auch wahnsinnige Musiker. Ich habe gelernt, spiel nicht ein Signal, gib kein Signal von dir, was nicht dazu bringt, die Band besser klingen zu lassen oder den Sänger, Sängerin besser klingen zu lassen. Das heißt, ich bin verantwortlich, wenn ich irgendwas spiele, das, was ich spiele, lässt das Ganze besser klingen. Und diese Philosophie habe ich mir so eingeprägt, manchmal natürlich in einem instrumentalen Musikkontest, da habe ich mehr Freiheit, aber ansonsten die Musik, die Melodie, die Komposition, die gibt mir schon, verrät mir, wie ich den Song begleite. Und da bin ich sehr gerne songdienlich und musikdienlich. Und natürlich hat das wiederum mit der spirituellen Dimension, dass du nicht dein Ego folgen sollst, sondern du sollst, wenn es geht, möglichst egofrei in die Musik reingehen. Und wenn du spielst und drin bist, da hat sowieso das Ego kaum Raum. Wenn du dich darauf einlässt und dich widmest, du brauchst eine Widmung. Man muss sich im Klaren sein, weil das haben auch viele Musiker, ob die jung oder später auch, die haben, manchmal begegnen sie nicht diesen Moment, wo sie entscheiden müssen, bin ich eigentlich gerne auch nur Begleiter? Dass die Frage, das stellen sie sich gar nicht vor. Sie denken immer, es geht um mich. Sobald ich auf die Bühne gehe, es geht um mich, geht überhaupt nicht um dich. Und das geht ja weiter. Je älter du wirst, alles, was du wissen wirst, es geht da überhaupt nicht um dich. Die Musik existiert ja schon. Wir denken immer, wir machen die Musik. Die Musik existiert ja schon. Die Töne existieren bevor unserer Existenz. Die Musik realisiert sich ja nur durch uns. Wir müssen uns halt einfach unser Handwerk lernen. Wir müssen auf die Bühne gehen, Instrumente lernen und spielen. Und die Musik wird sich durch uns sich manifestieren. Aber sonst, wir haben die ja nicht entdeckt. Die Musik existiert ja schon. Aus dieser Arroganz muss ein Musiker irgendwann mal raus und wissen, dass es gar nicht um den einen geht. Und weil wir davon sprechen, finde ich auch, dass das Wort Talent ist sehr oft missverstanden. Talent ist nicht nur das Instrument zu spielen, finde ich, das ist Handwerk. Das Talent ist, inwieweit du auf der Bühne dienen kannst, dich öffnen kannst. Wir sind ja wie Kanäle auf der Bühne. Wir nehmen es ja von irgendwo her, setzen das um und geben das hoffentlich erfolgreich bei den Zuhörern. Und es geht an dem Moment, wie weit du dich öffnen kannst, damit du so viel bekommen kannst, damit du es wieder geben kannst.
Ich finde halt auch immer, das, was ich in der Musik lernen durfte bisher, also gerade wenn es um solche Dinge geht, ne, hat mir sehr, sehr oft sehr viel geholfen, auch im Leben. Hinsichtlich der Frage, wie geht man mit sich selber um, wie geht man mit anderen Menschen um zum Beispiel. Oder man kann sich ja auch die Frage stellen, was ist eigentlich meine Aufgabe? Also warum bin ich auf dieser Welt? Und da gibt es eben auch eine Verbindung zwischen, für mich, also in meinem Leben gibt es eine Verbindung zwischen meiner Aufgabe in der Musik und meiner Aufgabe im Leben.
Idealsterweise, du willst das im Leben, du willst das übertragen von der Musik auf dein Leben. Das wäre ideal, weil die Musik wird dir alles zeigen. Und wenn du dir vornimmst, ich möchte im Leben weiterleben, genauso wie ich auf der Bühne als Musiker existiere, dann hast du alles richtig gemacht.
Wenn man sich für solche Dinge öffnet, kann man einfach besser werden. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Mensch. Als
Mensch, ja klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ein guter Musiker, der irgendwie so ein schlechter Mensch sein kann. Kann ich mir schlecht vorstellen. Aber letzten Endes, was macht dich ja aus als Musiker, dass du besonders klingst, dass du individuell bist, dass du von dir nicht zweimal gibst. Und dadurch kannst du vieles definieren. Auch was ist Moral, was sind Prinzipien, wie bin ich dann, wie kann ich authentisch als Musiker auf der Bühne bin und dann das zu übertragen aufs Leben. Ich finde das ein Weg, was jeder Musiker eigentlich gehen soll.
Eine Frage habe ich in Bezug auf dein Instrumentarium sozusagen. Wir haben ja eine Platte zusammen aufgenommen mit dem Gerd Capo. Da hast du ja Percussions gespielt, du hast aber auch dein Hybrid-Drumset gespielt. Als wir dann die Takes gemacht haben, ich konnte dich ja sehen und so, das ist ja auch unglaublich, wie du das spielst dann, ne? Wie bist du zu diesem Hybrid-Drumset gekommen?
Ja, das Prinzip war einfach akustisch begleiten und leise, wie es geht. Und das fing an auf Tour mit Sting, weil Dominic Miller, der Gitarrist, hatte seine Platte rausgebracht und hatte halt einfach während der Tour Shows gemacht, Midnight Shows und manchmal in Day Offs auch ein Gig, und dann hat er gefragt, ob ich Bock hätte mitzumachen. Und dann fing das damals, ich habe damals vorher damit angefangen. Aber mit Dominik hat sich das kristallisiert, ja. Ein bisschen meine Experimente dort gemacht. Also es fing alles mit so einem Cajon, und dann habe ich dann irgendwann mal gedacht, okay, ich brauche irgendwas Backbeat-mäßiges, ich brauche was Hi-Hat-mäßiges. Ich kann vieles aus dem Schlagzeug nehmen, aber ich habe auch immer Alternativen vom Sound her. Und so hat sich das entwickelt, und witzigerweise als Rechtshänder bediene ich die Cajon mit links. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich instinktiv meine rechte Hand, die starke Hand für das Timing, für die Subdivision und Timing lassen will. Aber das hat sich halt einfach echt so von nichts. Und dann habe ich dann die Djembe links gelegt, habe ich mir meine Darabuka genommen dazu. Manchmal sitze ich einen Rahmentrommel als Snare oder einen Rahmentrommel als Dom. Manchmal sitze ich doch einen Tom oder als Snare. Ich muss dann immer gucken, dass das alles eine Balance hat. Manchmal muss ich die Snares dämpfen, damit sie auch zum Cajon passen. Nicht, dass die Snare so laut ist. Das macht ja keinen Sinn. Genau, dann habe ich dazu Becken genommen und dann irgendwie. Aber auch das Ganze ist auch entwickelt aus der Frustration, dass auch durch meinen Hintergrund waren viele Schlagzeuger auch nicht in der Lage, das zu spielen, was ich im Kopf hatte. Was ist jetzt für Aufnahmen oder für bestimmte Sachen? Ich habe es dann mir selber gemacht, so, weil ich halt nicht so ein Schlagzeuger bin und nicht so einen super Reflex mit dem Fuß habe für ein Pedal, beziehungsweise mein Fuß nicht geübt ist für sowas. Habe ich mir gedacht, ich mache das mit Cajon. Und das ist auch ein Hauptgrund für mich.
Also das ist ja wirklich was dir komplett zu eigen ist. Ich kenne keinen, der so ein Setup so spielt und wo das dann auch so klingt wie bei dir, ne?
Es gibt mittlerweile, ich bin froh, dass ich auch viele inspiriert habe, Gott sei Dank. Es gibt viele natürlich, die das machen und auch hervorragend, weil die das entdeckt haben als Percussionisten, dass die auch letzten Ende auch die Hauptrolle übernehmen in einer Band und nicht der Begleiter, Percussionist, sondern einer, der sich um das hauptsächlich Rhythmische auch in der Band kümmern kann. So, genau. Und Sängerinnen lieben das sehr oft. Gerade wenn die im kleinen Rahmen spielen, das ist perfekt.
Ja klar, weil man dann, ne, weil man die Möglichkeit hat, so zu spielen, dass das die Dynamik nicht kaputt macht. Wir haben ja vorhin über die Gumri gesprochen. Du spielst ja dieses Instrument auch, der dreiseitige marokkanische Bass. Schreibst du eigentlich auch Musik? Also so in Richtung, mal irgendwann ein Soloalbum zu machen?
Ja, ich hab sowas gemacht und ich habe einiges in der Schublade. Aber ich denke ja nur Percussion und Rhythmus, und für mich ist die Komposition in den Farben. Ich könnte dir auch mal eine Kompilation schicken, dass du mal hörst. Aber ansonsten, ich will irgendwann mal das bringen, genau das, was ich kann und was ich bin. Ich hatte damals ein Konzept, wollte ich entwickeln mit Sennheiser und das als App ausbringen mit meiner Musik. Aber dann kam die Pandemie und hat sich das verschoben und Sennheiser in der Schweiz wurde irgendwie verkauft. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich will das auch ausbringen, weil ich habe einiges gesammelt jetzt. Was ich möchte halt einfach diese Percussion-Welt halt einfach den Leuten zeigen, denen halt einfach, dass sie da reintauchen und dass sie halt einfach das intensiv hören, weil sehr oft kriegen die das nicht alleine zu hören. Genau, ich werde dir mal was schicken, vielleicht kannst du mal das hören und mir sagen, was du meinst.
Ja, gerne, total gerne, würde mich sehr freuen. Ja, du hast ja gerade gesagt, du möchtest gerne den Leuten diese Percussion-Welt eröffnen, in der sie die Möglichkeit haben, das nicht nur als Gewürz zu erleben. Und du hast ja eben auch erzählt oder erwähnt, dass du auch schon lange unterrichtest.
Ich unterrichte schon gerne, nicht sehr oft, wie alle wissen. Aber weil ich nicht glaube an diesen, ich komme jetzt und versuche dir irgendwie jetzt, wie du spielst oder wie du spielen kannst und ich weiß, dass du nichts machst. Aber ich glaube eher an Beziehung Lehrer-Meister oder Lehrling-Meister. Und dass jemand, wenn jemand das will, dann würde ich mit ihm den oder mit ihr den Weg gehen. Und weil wenn man irgendwas beibringt, man entblößt sich ja. Das, was ich spiele, ist das, was bin ich, was ich bin. Weißt du, das ist ja meine, die Rhythmen, die ganze, das ist ja meine Biografie. Und ich unterrichte schon in Mannheim als Gastdozent. In Berkeley war ich sowohl in Boston als auch in Valencia. Und öfters in Form von Workshop und so, aber ich gehe damit immer so um. Ich könnte mal dahin gehen und in Blätter dahin verteilen und den Rhythmus, den Rhythmus, den Rhythmus, aber ich mag gerne in die Tiefe gehen und das macht halt einfach diese Art Unterricht aus. Es geht viel um Instinkt, es geht um Groove, es geht um mehrere Dimensionalität, wenn du einfach das Ganze rangehst mit einem Blatt. Ein Blatt ist eindimensional und so wirst du klingen dann. Aber wenn man dann irgendwie versucht, den Menschen den Groove so beizubringen und dann durch Etappen das zu vereinfachen, dass sie diese Stufe lernen und dann die nächste Stufe und dann sind die da, dann lernen die wirklich das Ganze von jeder Ecke und das fühlt sich wirklich ganz und voll und mehrdimensional an. Das ist irgendwas, was sie mitnehmen und es bleibt in deren Kopf, weil die können das ja fast umarmen. Die können das ja anfassen. Die können das richtig wahrnehmen im Raum, den Rhythmus. Und auf diese Art setze ich sehr viel und für mich ist es wichtig, so zu unterrichten, mit irgendwie aufstehen und den Beat stampfen und mit der Hand und singen vor allen Dingen. Wenn du keinen Rhythmus singen kannst, dann kannst du es auch nicht spielen.
Ich meine, es gibt ja das Wissen, was man musikalisch vermittelt, aber es gibt ja auch das Business, was sich ja über die letzten Jahrzehnte stark verändert hat. Was wäre denn dein Tipp für junge Musiker in Bezug auf, also wenn jetzt einer sich vornimmt, ich möchte also das beruflich machen, professionell arbeiten, was würdest du jungen Leuten empfehlen, die das als Ziel haben in Bezug auf das Musikbusiness?
Ja, erstmal muss man sich in Sicherheit, also sicher sein, dass man das macht, weil man das liebt, weil das ist das Wichtigste, weil du musst dich jetzt nicht irgendwie, du weißt ja genauso du wie ich, mit einer Stunde oder 2 Stunden ist nicht angetan, sondern das ist deine, wenn du dich entscheidest, Musik zu machen, das kannst du nur aus Liebe machen. Und dass man authentisch bleibt, dass man seine eigene Stimme findet, dass das Ziel ist, anders zu klingen wie alle anderen. Und dass man immer die Philosophie vertritt, an sich zu arbeiten und es nie zu Ende geht mit dem Lernen. Und einfach ein guter Mensch zu sein, sich weiterzubilden, weil als Musiker bist du ja ein Botschafter. Du musst immer ein gutes Bild von dir geben. Du musst gucken, dass du halt einfach viel reist, viele Kulturen kennenlernst, viele Musiksorten, Musikarten, Musikrichtungen irgendwie machst, suchst, spielst, ohne dass du dich da drin verlierst, sondern einfach, das ist wie auf einer Autobahn Raststätte besuchen. Einfach mal kurz mal tanken, Eis essen und weiter geht's.
Sehr schönes Bild.
Genau, und dann immer, wenn man auf der Bühne ist, immer die Maxime nie vergessen. Es geht nicht um mich. Was wollen wir hier machen? Was wollen wir realisieren? Was muss am Ende kommen? Wie kann ich dazu beitragen, dass diese Mission stattfindet? Und immer authentisch bleiben, pünktlich sein, diszipliniert sein, sportlich bleiben und zuhören, zuhören, zuhören.
Ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich würde sagen, wir nähern uns zu dem Ende des Gesprächs für heute. Vielleicht gehen wir mal kurz von der Musik weg. Und zwar, ja, wir leben ja irgendwie in einer, sagen wir mal, komplexen Zeit. Also vereinfacht ausgedrückt. Es gibt ja jetzt in der Gesellschaft viele Entwicklungen, die mir zum Beispiel persönlich Sorge machen oder wo ich so drauf schaue und denke, oh, mal sehen, was da, wie sich das entwickelt. Und die Frage wäre also, wie siehst du eigentlich den derzeitigen Stand der Gesellschaft, in der wir leben?
Du, das ist, ich finde halt einfach, es manifestiert sich letzten Endes diese Essenz immer, dass nichts bleibt, wie es immer ist. Es ändert sich immer und diese Änderung, denken wir immer, das wird immer zum Besseren. Es ist immer beides da. Du wirst, das ist der Wahnsinn im Moment, dass, wo du denkst, wo die Demokratie und Menschenfreiheit ist, auf einmal gilt das nicht mehr. Das ist einfach sehr oft, kommt mir das sehr oft, dass einiges nur gelogen wird, dass bestimmte Gesetze nur für bestimmte Menschen gelten und die anderen nicht. Ich kann im Moment halt einfach nicht irgendwie davon ausgehen, dass das, was ich gewusst habe, wird stimmen. Bezogen auf Systeme, Länder, Prinzipien. Aber es ist halt das Leben. Das ist das, was wir uns, als wir kleine Kinder waren im Geschichtsunterricht, haben wir über diese großartigen Zivilisationen gelernt. Die Ägypter, die Inkas, die Babylon, alten Griechen, die Römer. Aber wo sind die denn? Wo sind die denn? Die Frage ist, hat jede Zivilisation irgendwie eine Art programmierte Implosion in sich, dass es irgendwann mal den Berg runtergeht? Manchmal habe ich das Gefühl, aber dann treffe ich wieder Menschen auf der anderen Seite der Welt und dann sehe ich, ja, so ist es, das ist die Welt, das ist die Erde. Die ist rund. Auf einer Seite kippt's und dann auf der anderen Seite geht's hoch. Aber um da auf deiner Frage zurückzukommen, ich finde es im Moment gerade in Europa und das, was passiert in Palästina, finde ich menschenunwürdig. Und ich finde, dass wir sind alle verantwortlich dafür, dass es solche Wege genommen hat, das finde ich echt unerhört. Ich finde, kein Mensch sollte mehr leiden. Ich verstehe das nicht. Wie gesagt, ich reise sehr viel und einer der beeindruckendsten Momente für mich, als ich in Japan war und im Museum von Hiroshima war, der E-Bomb-Museum, ging da über 2 Stunden eigentlich vom Anfang an, aber ich wollte es mir antun, damit ich weiß, was es heißt. Und du siehst diesen Elend und dir wird durch die Bilder und durch die Videos auch ein bisschen klar, was das war. Und dann kommst du aus diesem Museum wirklich vollkommen verwirrt. Und die erste Frage, die in deinen Kopf kommt, wie viel muss passieren, damit der Mensch versteht, wir brauchen keine Kriege mehr? Was muss noch alles passieren? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Mensch trägt halt einfach so eine Art kollektive, eine programmierte kollektive Insanity, eine kollektive Verrücktheit. Irgendwie mal ist sie aktiv, mal ist sie inaktiv, aber im Großen und Ganzen, wenn wir wollen, dass das Gleichgewicht bleibt, wir müssen an unseren Kindern arbeiten und denen beibringen, was ist die Essenz, was ist Würde, was ist der Mensch, was ist Recht, was heißt Freiheit. Intensiv denen das beibringen und nicht die voll schütteln mit Kram, was sie später nicht gebrauchen können. Sondern ich finde, mal langsam sollte mal einfach Spiritualität heißen. Und nicht irgendwie esoterisch über irgendeinen Kram zu reden, nein. Sondern Spiritualität bezogen auf philosophische Fragen. Ich finde, Philosophie sollte niemals aus den Schulen rausgekickt werden und niemals aus Unis. Philosophie sollte immer weiter gelernt haben. Das ist das, was uns ausmacht. Und wenn wir Menschen halt einfach gerade in diesen schnellen Zeiten der Scroll-Gesellschaft, weißt du, die Menschen sind bombardiert mit vielen Sachen. Die jungen Menschen, die können gar nichts verarbeiten. Weißt du, dann einen Moment sehen die verstümmelte Kinder aus einem Krieg. Am nächsten Moment kommt ein Arsch von Kardashian und die haben keinen Bezug zum Mitgefühl, zum irgendwie sich mit irgendwas auseinandersetzen. Es ist alles so schnelllebig, ist alles irgendwie, es fehlt diese Riesensäule, die uns Menschen ausmacht. Spiritualität, Mitgefühl, für die andere fühlen. Wenn einer leidet auf der anderen Seite der Welt, heißt nicht, dass er weit entfernt von mir ist. Irgendwann mal wird mich das nachholen.
Das ist ja genau der Punkt, den sich halt viele nicht so bewusst machen, ne? Und ich meine, für mich ist das aufgrund meiner Geschichte halt so eine Sache. Klar, hier im westlichen Teil Europas oder in der westlichen Welt hatten wir jetzt viele Jahrzehnte das große Glück, im relativen Frieden gelebt haben zu können, ne? Ich bin aber mit dem, was ich erlebt habe, und vor allem, wenn man auch die Nachwirkungen so beobachtet, ne, bin ich absolut überzeugt davon, dass zu jeder Zeit auf der Welt, an jedem Ort das passieren kann. Und dass wir nie davor gefeit sind. Und das ist so eine Sache, die machen sich halt viele nicht wirklich klar, finde ich. Und das ist sehr bedauerlich.
Wir haben nur eine Chance. Die Kinder. Einfach. Und dass wir das in Medien können wir vergessen. Es ist alles irgendwie verläuft anders, aber wir müssen das ausnutzen, damit wir das Gute, das Positive, das Lichtvolle verbreiten. Wir müssen den Kindern, die immer wieder das reinreden und die immer inspirieren.
Ja, und das ist tatsächlich die einzige Chance, die man hat. Also ich kann das zum Beispiel in Bosnien beobachten oder auf dem Balkan, wo ja jetzt, also das Ende des Krieges in Bosnien ist bald 30 Jahre her. Und leider ist, sagen wir mal, wenn man den Zustand der Gesellschaft sich anguckt und die politische Situation, ist das jetzt sogar viel schlimmer oder viel, ja doch, also der Hass oder so die Segregation ist viel größer, als sie es am Ende des Krieges war. Also es gibt in Bosnien Leute, die sagen, im Krieg fanden wir es besser, weil wir da zusammengehalten haben. Und wie absurd ist das, ne? Wenn ein Mensch, der das erlebt hat, so eine Aussage trifft. Was man aber beobachten kann, es gibt ja jetzt schon Generationen von jungen Leuten, die den Krieg nicht mehr miterlebt haben, ne? Also die nach dem Krieg geboren sind, die fangen schon an, irgendwie andere Sichtweisen zu entwickeln und wieder zurückzugehen zu dem, wovon du eben gesprochen hast. Und deswegen, also das ist tatsächlich die einzige Chance, den jungen Leuten eben andere Werte und andere Perspektiven wieder zu vermitteln.
Ja, hoffentlich. Hoffentlich.
Ja, okay, lieber Rani.
Danke. Schön. Dankeschön.
Ja, danke dir. Das ist echt
danke,
für mich so eine große, große Ehre und Freude.
Ganz meinerseits. Danke, mein Lieber, für deine Zeit. Und dass wir uns ausgetauscht haben in einer entspannten Atmosphäre.
Gibt es denn zum Schluss etwas, was du unseren Zuhörern noch mitteilen willst?
Ja, als Musiker würde ich immer sagen, hey, unterstützt die Musik. Geht und erlebt Musik live. Das ist das Einzige, was uns am Leben und das ist das Einzige, was uns heilen wird in den verrückten Zeiten. Musik einfach als wichtiges Teil im Leben haben und Live-Musik unterstützen und zu Konzerten gehen. Das ist das Einzige, was ich von unseren Zuhörern verlangen werde oder mir wünsche.
Ja, yeah. Ich schließe mich diesem Wunsch an, uneingeschränkt natürlich. Und ja, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Es war echt tierisch, dass wir das so machen konnten.
Danke, danke, Armin. Lass dir gut gehen.
Du auch. Bis bald.
Danke, alles lieber. Gute. Bis sehr bald. Ciao, mein Lieber. Ciao.
Ciao. Ciao. Das war Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 34 mit Armin Alic und Rani Krija. Vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wie eingangs schon erwähnt, habe ich noch drei weitere großartige Folgen aus dem Jahr 2024 in der Hinterhand. Diese gedenke ich in den nächsten Wochen sukzessive zu veröffentlichen. Danach habe ich vor, das Projekt im Spätsommer oder Herbst diesen Jahres neu zu starten. Hierzu habe ich schon mit einigen sehr spannenden Gästen Aufnahmetermine vereinbart und freue mich bereits jetzt schon sehr drauf. Ich habe aber auch noch ein paar ganz neue Ideen für den Podcast, mit denen ich dann auch experimentieren werde. Falls ihr auch Ideen oder Wünsche habt, wen ihr gerne mal in der Sendung hören würdet oder ihr anderweitig mit mir in Kontakt treten wollt, freue ich mich sehr, wenn ihr eine Mail an info@talkingspiritspodcast.com schickt. Ich melde mich dann zurück bei euch, sobald ich dazu in der Lage bin. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis demnächst.